Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in das schöne Konstanz eingeladen worden zu sein und hier an die Universität. Gründungsdirektor war, glaube ich, Ralf Dahrendorf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ralf Dahrendorf hat auch viel, zumindest zur Inspiration von meiner Forschung, zu meiner Publikation beigetragen, weil er hat sich auch mit sozialen Klassen, Herrschaft, Ungleichheit beschäftigt und hat im Grunde sehr viele Themen, die ich hier behandle, auch schon vorweggenommen, weil er nämlich auch der Meinung war, dass der soziale Konflikt in Deutschland nicht stillgelegt wurde, sondern im Grunde nur temporär nicht verhandelt würde. Er war da etwas anders als Beck. Aber das ist jetzt nicht mein Thema insofern, weil ich den zweiten Teil meines Buches, das Aufbegehren der regressiven Moderne, das werde ich Ihnen nicht vorstellen. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt nur 30 Minuten sprechen mag und soll. Und sonst würde ich das dann einfach alles zu sehr verknappen müssen. Kann man aber vielleicht auch noch später drauf kommen. Was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte in den folgenden 30 Minuten, das sind die Konturen der Abstiegsgesellschaft. Was Sie da sehen oder was Sie sich daran vorstellen können, ist eine Person, die auf einer Rolltreppe steht und aus meiner Sicht läuft die eine nach unten fahrende Rolltreppe nach oben. Und was es mit diesem Bild, dieser Metapher auf sich hat, versuche ich zumindest im Verlauf des Vortrags Ihnen zu erläutern und was das auch für gesellschaftliche Konsequenzen hat. Da haben wir die Gliederung meines Vortrages, 4 Punkte möchte ich machen. Wenn ich über eine Abstiegsgesellschaft spreche, dann würde ich das gerne im Kontrast zu einer Folie machen, nämlich zu einer vergangenen Aufstiegsgesellschaft, die ich soziale Moderne nenne, dazu später mehr. Dann werde ich bestimmte Dimensionen einer Abstiegsgesellschaft skizzieren und erläutern und diesen, wie Sie sich sicher vorstellen können, sehr pointiert gewählten Begriff, denn natürlich steigen nicht alle ab. Und auch nicht die gesamte Gesellschaft steigt ab, aber warum ich diesen Begriff gewählt habe, versuche ich Ihnen da zu erläutern. Komme dann nochmal auf die Rolltreppe aus dem Bild zurück und versuche am Ende mit sozialtheoretischen Schlussfolgerungen zu schließen, nämlich was hat das eigentlich für gesellschaftstheoretische Auswirkungen und da berühre ich auch die Frage der Bildung und welche Probleme das aufwirft. Prolog soziale Moderne, wenn Sie heute eine Zeitung aufschlagen und in den Wirtschaftsteil schauen und dann werden Sie häufig lesen, Deutschland ist in einer Hochkonjunktur, uns geht es wirtschaftlich prima. Das ist nicht so ganz falsch, aber in historischer Perspektive in den 50er und 60er Jahren ist der deutsche Kapitalismus im Durchschnitt um 4,9% gewachsen. Und jetzt werden Sie im Kontext von Deutschland ist in einer Hochkonjunktur Wachstumsraten von 1,5 bis 1,7% Wirtschaftswachstum sehen. Also fast 5% Wachstum in 20 Jahren. Das war verbunden mit einem kollektiven Aufstieg der Arbeiterschaft. Sie müssen das in diesem Kontext sehen, dass natürlich das ist noch gar nicht so lange her, die alte Arbeiterklasse in Deutschland, aber auch international in ihren Lebensführungen, in ihrer räumlichen und sozialen Struktur damals einen immensen sozialen Aufstieg erfahren hat. Allein nicht nur die Dimension der Einkommen hat sich deutlich verbessert, auch dass man sich größere Wohnungen leisten konnte, dass diese Wohnungen überhaupt zur Verfügung standen. Man musste nicht mehr zwangsläufig in den alten Arbeiterquartieren wohnen, in den Wohnungen, wo meistens eine mittlere Großfamilie in einer Küche, einem Wohnzimmer und einem Schlafzimmer immer zu 5, 6, 7 Personen gewohnt hat. Es gab überhaupt so etwas erstmal wie Freizeit, wie Urlaub. Der Urlaub war zuvor nichtmals gesetzlich reguliert. Und hätte man Urlaub gehabt, hätte man nicht die materiellen Ressourcen gehabt, in den Urlaub zu fahren. Sprich, andere Kultur, Konsummuster konnten sich etablieren, die Fernreise, aber auch neue Produkte wie die Waschmaschine haben die gesamte Familienlebensstruktur der alten Arbeiterschaft verändert. Man konnte eben sich überhaupt erstmal ein Auto leisten und dieses Auto blieb dann nicht nur ein VW Käfer, sondern konnte dann irgendwann dann auch mal ein Golf oder später ein Audi werden. Und dazu gehörte so etwas wie die Etablierung eines Sozialstaats. Der Sozialstaat reicht in Deutschland bis in die Bismarck-Zeit zurück. Bismarck wollte der Arbeiterbewegung 1871 ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen und hat gemerkt, Ja, die organisieren sich vor Ort und in genossenschaftlicher Art und Weise. Und er hat quasi in einer Doppelbewegung Verbot der Sozialdemokratie und der Etablierung von sozialstaatlichen Leistungen den kollektiven Organisationsbestrebungen der Arbeiterbewegung versucht, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und hat es auch als Modernisierungsprinzip des deutschen Kapitalismus betrachtet. Aber dieser Sozialstaat zur Entfaltung ist er erst in den 50er und 60er Jahren gekommen, wo wir etwas tatsächlich wie eine institutionalisierte Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe und Rentenversicherung erlebt haben oder wo das aufgebaut wurde. Die Rentenversicherung, die paritätische 1957, wurde von Konrad Adenauer, einem Konservativen, ausgebaut. Ganz zentral, darauf komme ich noch mehrfach zurück, ist auch in dieser Zeit die Dominanz oder Etablierung eines Normalarbeitsverhältnisses, also der alte Kapitalismus, der Frühkapitalismus, über den Marx noch geschrieben hat, aber auch über den Max Weber noch am Anfang geschrieben hat. Da gab es noch keine wirklich festen Beschäftigungsverhältnisse. Das war viel näher tatsächlich noch am Prinzip des Tagelöhners. Und die Etablierung mit Arbeitsverhältnissen hat sich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts wirklich manifestiert und etabliert. Und dieses Normalarbeitsverhältnis, das ist insofern interessant, weil es ein Krisenbegriff ist. Den Begriff gibt es erst seit den 80er Jahren. Da hat Ulrich Mückenberger einen Aufsatz drüber geschrieben und verschiedene andere Soziologen sich damit beschäftigt. Sie haben gesehen, naja, irgendwas verändert sich am Arbeitsmarkt. Da gibt es viele atypische Beschäftigungsverhältnisse oder Beschäftigungsverhältnisse, die wir nicht kennen. Aber man hat dadurch dann erst diesen Begriff quasi erfunden und gefunden. Und das hat aber das hatte eine Auswirkung, nämlich eine Auswirkung rückwärts. Das Normalarbeitsverhältnis in den 50er und 60er Jahren war so normal, dass man es statistisch nicht erfasst hat. Das heißt, man brauchte eine Kommission, die dann aus Historikern sich zusammengesetzt hat, wo man gesagt hat, naja, wie hoch war denn das Normalarbeitsverhältnis? Und man hat dann in einer groben Schätzung gesagt, zwischen 80% und 90%, eher 90% aller Beschäftigungsverhältnisse in den 50er und 60er Jahren waren eben Normalarbeitsverhältnisse, also ein Arbeitsverhältnis, wovon die meisten Akademiker immer träumen, nämlich unbefristet, unkündbar, Integration in die Sozialversicherung. Das war ein zentrales Moment der Etablierung der sozialen Moderne. Und ich habe Ihnen das jetzt in so wunderschönen, hellen, goldenen Farben gemalt, dieses Zeitalter, aber mitnichten. Also diese soziale Moderne war nach wie vor eine Gesellschaft, die von tiefen Widersprüchen und Ungerechtigkeiten durchzogen war. Und das war auch eine Triebfeder, die zur Auflösung dieser Konstellation, dazu später mehr, geführt hat. Nämlich die soziale Moderne. Sie kennen vielleicht die Lieder der 80er und der 70er Jahre bei Tonsteine Scherben. Ich will nicht werden, wie mein Vater ist. Wo es dann tatsächlich um die noch sehr, sehr starke autoritäre Familienstruktur ging, um das Element von das Leben ist süß wie Maschinenöl, also das Arbeits- wie auch das normale Leben war sehr, sehr hierarchisch gestaltet, normiert. Es war bis 1969 und auch noch später, also bis 1969 wurde das Recht noch umgesetzt und das Gesetz wurde erst später verändert, noch illegal homosexuell zu sein in der Bundesrepublik. Und gerade für die Frauen war noch das Modell des männlichen Ernährers normal und dominant. Das heißt normal in dem Sinne, die meisten Familien- und Erwerbskonfigurationen waren so gestaltet, der Mann hat gearbeitet, von der Frau wurde erwartet, mehr oder weniger, dass sie zu Hause blieb, kochte und die Kinder erzog. Entsprechend kann man das auch an der Erwerbsbeteiligung sehen, nämlich die Erwerbsbeteiligung ist erst heute in den letzten Jahren sehr, sehr hoch gegangen und in den 50er und 60er Jahren gab es 6,7% Teilzeitbeschäftigung und das waren im Wesentlichen Frauen. Mehr kann man aber dazu nicht sagen, nur halt diese soziale Moderne, man darf sie sich nicht als einfach nur goldenes Zeitalter sehen, aber ein Zeitalter von einer Emanzipation der eher weißen männlichen Facharbeiterschaft und ihren Familien, die aber nach wie vor von Widersprüchen durchzogen war, zum Beispiel von den Gastarbeitern, die während des Wirtschaftswunders gekommen ist, die nach wie vor noch eine große Ungleichheitsdimension hineingebracht haben. Gleichwohl, das habe ich Ihnen gerade schon erzählt, die soziale Entwicklung war insgesamt positiv. Es gab einen großen sozialen Aufstieg und dazu gehörte vor allen Dingen auch die Bildungsexpansion. Und bei dieser Bildungsexpansion waren es gerade dann die Kinder der ehemaligen Arbeiter und Facharbeiter, die in den 60er und 70er Jahren zum ersten Mal ein Gymnasium besuchen konnten, und darüber eine bessere Qualifikation erlangen konnten. Sie sind hier in einer schönen Reformuniversität. Ich bin in der Nähe von Bochum aufgewachsen und habe mal in Trier gearbeitet. Es gibt in Deutschland sehr, sehr viele Universitäten, die diese ja, sehr, sehr interessante und beeindruckende Architektur haben. Man musste halt in den 50er, 60er und 70er Jahren in sehr, sehr kurzer Zeit diese Universitäten erbauen. Und als interessanter Nebenaspekt in Bochum, Bochum hat sich sehr, sehr lange gegen die Ruhr-Universität gewehrt, weil die Automobilbauer vor Ort gesagt haben, ihr dürft uns nicht die ganzen Arbeiter wegnehmen. Wenn ihr nämlich jetzt hier eine Universität habt, da kommen dann zu viele Bildungsaufsteiger hin und wir haben die Leute nicht mehr genug für die Fabrik. Jetzt kann man sagen, Bochum, Glück gehabt, dass ihr wenigstens noch die Universität habt. Aber das war natürlich erstmal das Moment dieser sozialen Moderne und genau diese Kinder der ehemaligen Arbeiterschaft sind dann sehr, sehr häufig im öffentlichen Dienst gelandet, gerade auch die Frauen, weil der öffentliche Dienst zu dieser Zeit eben mit dem Sozialstaat, mit dem Ausbau des Bildungswesens expandiert ist. Und dort haben sehr, sehr viele Leute gute Jobs dann auch gefunden. Und im Grunde sagen, könnte ich das biografisch sogar an meiner eigenen Familie in einer gewissen Art und Weise rekonstruieren. Das war fast deutscher Otto-Normalbürger in biografischer Hinsicht. Mein Großvater war noch Fabrikarbeiter in einer Lampenfabrik und mein Vater hat dann nicht mal Abitur gemacht, aber hat dann während der Bundeswehr dann im Abendstudium dann noch einen FH-Abschluss gemacht, um dann später beim Energieversorger dann zu landen. Und das war natürlich für ihn eine große soziale Aufwärtsmobilität. Er hatte später sogar eine leitende Position dann drin. Ohne wirkliches Abitur und ohne Hochschulstudium wäre heute nicht mehr möglich unbedingt. Aber dazu komme ich dann später. Familiär gesehen war es eben die klassische Aufwärtsmobilität durch Bildung. Das war damals möglich. In sozialtheoretischer Hinsicht von Bedeutung, ich komme dazu auch nochmal später kurz zurück, Sozialstaat und soziale Bürgerrechte, was man damals gesehen hat, der Status von Arbeitnehmern in Deutschland, aber im Grunde in Europa hat sich insgesamt verändert. Und das kann man mit Bezug auf einen englischen Soziologen, T.H. Marshall, ganz gut erläutern. Die Abfolge war jetzt in Deutschland nochmal etwas anders, aber er hat gesagt, am Ende hat sich aus der alten Klassengesellschaft ein neuer Status der Arbeitnehmer herausgebildet und mit der Arbeitnehmerposition, mit der Bürgerposition gibt es eben nicht nur zivile, politische, Wahlrecht zum Beispiel, sondern auch wirtschaftliche und soziale Staatsbürgerrechte. Und insgesamt hat sich in der Gesellschaft eine starke soziale Differenzierung herausgebildet bei gleichzeitiger Statusentdifferenzierung. Also die Unterschiede zwischen Arbeitern und Angestellten hat sich in rechtlicher wie auch in der lebensweltlichen Hinsicht im Grunde weiter nivelliert und die Gesamtlogik in dieser modernisierungstheoretischen Perspektive war, es gibt eine weitere Logik der Niveausteigerung und der Nivellierung. Und das hat auch im Grunde für sehr, sehr lange gestimmt. Was Sie hier sehen, ist nur ein Beispiel der 60er Jahre. Für die 50er Jahre würde es fast genauso aussehen. Das Besondere in dieser Phase war, dass in einer Dekade die Netto-Realeinkommen, das ist diese hellblaue Linie, sich veranderthalbfacht haben. Und was Sie übersehen, das ist fast tupfengleich entlang der Entwicklung der Produktivität. Das heißt, entlang der wirtschaftlichen Ressourcen, die man schöpfen konnte. Das heißt, die Arbeitnehmer haben proportional zum wirtschaftlichen Wachstum auch ihre Einkommen steigern können. Das war die soziale Moderne. Und am Ende all diese Tendenzen hat Ulrich Beck 1986 mit einem sehr, sehr präzisen, aber sehr, sehr intuitiv einsichtigen Begriff des Fahrstuhleffekts zusammengefasst und hat gesagt, diese Klassengesellschaft, es gibt weiterhin Ungleichheiten, wird insgesamt eine Etage höher gefahren. Es gibt bei allen sich neu einpendelnden oder durchgehaltenen Ungleichheiten ein kollektives Mehr an Einkommen Bildung, Mobilität, Recht, Wissenschaft und Massenkonsum. Und Beck hatte damit durchaus nicht Unrecht zu dieser Zeit. Aber in der Zwischenzeit war etwas passiert, das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, nämlich die ökonomischen Ressourcen, die diese soziale Moderne geprägt haben und hier auch so viel Verteilungsressourcen freigesetzt haben, die haben schon in den 70er Jahren, Sie sehen hier, das sind die 5% im durchschnittlichen Wachstum, von die ich vorhin erwähnt habe, die haben begonnen zu schwinden. Und wenn man sich jetzt die langfristige Entwicklung anschaut, dann sehen Sie hier, von 1961 bis 2011, in 50 Jahren, hat sich das Wirtschaftswachstum im Durchschnitt halbiert. Das heißt, die ökonomischen Ressourcen sind relativ weniger geworden, die zu Verteilungs- oder Einkommenssteigerungen möglich sind. Und das hat sehr große Auswirkungen gehabt. Das ist nicht, sag ich mal, ein ökonomischer Determinismus. Ich lasse jetzt nur aus Zeitgründen viele politische und unternehmensstrategische Entwicklungen aus. Aber was sich schon in den 70er Jahren, und zwar im Grunde genau in dem Jahr, als die erste große Weltwirtschaftskrise der Nachkriegszeit 1972, 73 einsetzte, entwickelt hat, war, die Einkommen sind weiter gestiegen. Also es gab quasi bis nach der Wende ein weiteres Wachstum der Nettorealeinkommen. Man darf nie vergessen, bei den Nettorealeinkommen, da sind die niedrigen wie auch die hohen Einkommen drin. Das ist also der Durchschnittswert egalisiert die Unterschiede der Einkommensgruppen. Das sieht man jetzt hierin nicht. Aber die Produktivität ist nochmal weiter stärker gestiegen. Also während vorher die Arbeitnehmer proportional ihre Einkommen zur Produktivität steigern konnten, hat sich das hier erstmals entkoppelt. Und dieser Trend hat sich noch deutlich verstärkt, und zwar nach der Wende. Ab etwa 1993 gab es eine Phase von 20 Jahren, wo im Durchschnitt die Netto-Realverdienste bei weiterhin steigender Produktivität gesunken sind. Und Sie dürfen nicht vergessen, das war auch die Zeit des Shareholder Values und der steigenden Realeinkommen in den höheren Einkommensgruppen. Wir sehen hier sozusagen in dieser Grafik, dass für sehr, sehr viele Einkommensgruppen der mittleren und der unteren Einkommensgruppen es massive Reallohnverluste in einem Zeitraum von 20 Jahren gab. Das heißt, die alte Aufstiegsdynamik, das heißt, das kollektive Mehr, das war schon in den 70er Jahren gestoppt und jetzt war es tatsächlich zu einem kollektiven Weniger geworden. Das kann man auch an einem anderen Maß der Verteilungsrelation der sogenannten Lohnquote sehen. Die Lohnquote nimmt als ökonomisches Maß erstmal das Volkseinkommen, also in etwa das Bruttoinlandsprodukt, weniger minus die Abschreibung eines Jahres und teilt das auf in die Einkommen aus abhängiger Arbeit und die Einkommen aus Vermögen, Aktien und selbstständiger Arbeit. Und das Einkommen, der eine Teil ist eben die Lohnquote, das sind alle Einkommen eben aus abhängiger Arbeit. Und da könnte man sagen, das ist ein Maß dafür, wie die Arbeitnehmerschaft in Deutschland am Gesamtwohlstand partizipiert hat. Und was Sie hier sehen in dieser Grafik ist, dass seit den 50er Jahren der Anteil der Löhne am Gesamtwohlstand etwa bis Anfang der 80er Jahre kontinuierlich gestiegen ist. Dieses Maß darf man nur als Tendenzmaß betrachten, weil es sehr, sehr konjunkturabhängig ist. Es gibt viele Faktoren, die da hineinwirken. Aber Sie sehen, der Peak wurde Anfang der 80er Jahre erreicht. Und als Helmut Kohl dann die Kanzlerschaft erobert hatte, ging es zum ersten Mal runter. Vor allen Dingen ging es aber nach der Verkündung der Agenda 2010 dramatisch nach unten. Das heißt, damit haben sich die Verteilungsrelationen von Löhnen und Gewinnen am Gesamtwohlstand massiv verändert. Also auch hier sehen Sie einen relativen Abstieg der Position der Arbeitnehmer am Gesamtwohlstand in Deutschland. Steigen jetzt damit aber alle ab? Gewiss nicht. Insgesamt haben wir in Deutschland nach wie vor noch und im Grunde in allen westlichen Staaten ein Mehr an positiver sozialer Mobilität. Dazu muss man natürlich sagen, grundsätzlich begreift sich unsere Gesellschaft natürlich auch weiterhin erstmal als Aufstiegsgesellschaft. Wenn Sie ich würde sagen, naja, bei der AfD weiß ich das nicht, aber ein x-beliebiges Parteiprogramm einer im Bundestag vertretenen Parteien aufschlagen. Sie werden immer wieder lesen, Aufstieg durch Bildung, das ist eine der zentralen Botschaften, die darin vermittelt wird. Das ist das Legitimationsprinzip unserer Gesellschaft. Jeder, ist natürlich klar, man weiß nicht, alle können aufsteigen, aber jeder, der sich anstrengt, der hart arbeitet, der sich weiter qualifiziert, der sich bildet, sollte die Möglichkeit zu sozialem Aufstieg haben. Und das hat auch in den vergangenen 50 Jahren immer sehr, sehr gut geklappt, aber da gibt es auch einen starken Strukturwandel. Erstmal muss man sagen, warum gibt es weiterhin mehr Aufstiege? Oder was hat das, wie muss man das deuten? Der soziale Aufstieg ist erstmal ein statistisches Maß, was berufliche Aufstiege misst. Und berufliche Aufstiege hat auch sehr viel mit dem sektoralen Wandel zu tun. Das heißt, es gibt viel, viel weniger Landwirtschaft, damit viel weniger landwirtschaftliche Helfertätigkeiten. Und wenn selbst relativ niedrig qualifizierte Jobs nicht mehr in der Landwirtschaft, sondern dann jetzt im tertiären Sektor, im Dienstleistungssektor sind, sind das schon sozialstatistisch gezählt als soziale Aufstiege. Das heißt, durch den ökonomischen Wandel gibt es erstmal immer einen Puls in Richtung sozialer Aufwärtsmobilität. Aber, und jetzt, das wäre eins meiner zentralen Argumente, die sozialen Mobilitätsanalysen sind extrem berufsbezogen. Ich habe vorhin meinen Vater erwähnt und habe gesagt, der war dann irgendwann Elektroingenieur. Im Verhältnis zu meinem Vater, so werden mich Mobilitätsanalysen immer untersucht, immer die Kinder zu den Vätern, bin ich ein Aufsteiger. Ich habe nämlich das Abitur gemacht, ich habe die Hochschule besucht, ich habe sogar promoviert. Ich bin sogar also ein sehr krasser Aufsteiger gegenüber meinem Vater. Das Problem ist nur auf dem Gehaltszettel. Da ist der Aufstieg nicht zu sehen. Und auch in der Befristung des Arbeitsvertrages, da sieht man den Aufstieg dann auch nicht mehr. Und das ist der große Wandel, den Sie darin dann sehen, nämlich, dass sehr, sehr viele Kinder der mittleren Aufsteigergeneration, die dann gesagt haben, naja, ich will jetzt vielleicht nicht mehr Facharbeiter in der Fabrik werden und mich da nach oben arbeiten, sondern ich möchte dann einen interessanten kulturellen Beruf ausüben. Ich möchte gerne Journalist werden, ich möchte gerne Grafikdesigner werden oder ich möchte auch Architekt oder Anwalt werden, vielleicht sogar Wissenschaftler. Das sind sehr, sehr viele Berufsgruppen, wo der berufliche Aufstieg gegenüber den Eltern nicht einhergegangen ist. Also man hat durchaus ein höheres Sozialprestige, aber nicht einhergegangen ist mit dem gleichen Maß an sozialer Sicherheit, an ökonomischer Sicherheit. Das ist das Spannungsverhältnis von Mobilitätsanalyse und sozialer Sicherheit, dazu gleich noch kurz mehr. Und generell hat sich auch die berufliche Aufwärtsmobilität sehr, sehr stark verlangsamt, vor allen Dingen für Männer und Frauen im Osten und für Männer im Westen. Das heißt, es gibt im Verhältnis zur Vergangenheit deutlich weniger Aufstiege. Nur für Frauen in Westdeutschland, da gibt es eine sehr, sehr positive Aufstiegstendenz, wo auch die Frauen ihren Kindern noch weitere Aufstiege quasi vererben können. In Ostdeutschland ist es eher so, dass sowohl bei Männern und Frauen die Aufstiege trotz des Strukturwandels stagnieren. Das ist der Punkt, den ich gerade angesprochen habe, nämlich es gibt zwar weiter Aufstieg, aber was passiert auf dem Gesamtarbeitsmarkt hinsichtlich der sozialen Sicherheit? Da könnte man davon sprechen, das Normalarbeitsverhältnis, was so zentral für die alte soziale Moderne war, das ist sehr, sehr stark erodiert. Das gibt es noch, aber das Normalarbeitsverhältnis erleidet einen Normierungsverlust. Es gibt einen massiven Anstieg von Leiharbeit, die zum Beispiel bis 1972 noch verboten war. Mittlerweile gibt es seit 2005 etwa zwischen 800.000 und 1 Million Leiharbeitern permanent auf dem Arbeitsmarkt. Befristung und Selbstständigen. Das Normalarbeitsverhältnis, das eben mal bei 80-90% lag, liegt nur noch bei 67%. Man könnte sagen, das ist ja immer noch 2/3, das ist auch noch 2/3. Ich sage aber gleich noch was dazu, warum selbst dieses 1/3 prekäre Beschäftigung, was wir auf dem Arbeitsmarkt sehen, beziehungsweise atypische Beschäftigung, trotzdem große Auswirkungen auch auf die hat, die ein Normalarbeitsverhältnis haben. Nämlich das ist das Zentrale und da kommen die Abstiegsängste her. Man muss gar nicht objektiv einen Abstieg erleiden, sondern, wie ich gleich noch erläutern werde, es reicht die soziale Beobachtung. zu diesen 67% Normalarbeitsverhältnissen, selbst die sind häufig nicht unbedingt armutsvermeidend. Gerade im Bereichen des Dienstleistungssektors, Serviceindustrie, ich sag mal etwas salopp, Reinigungsgewerbe, Discounter, McDonald's etc., da hat man dann häufig auch mal ein Normalarbeitsverhältnis, aber dort sind die Entgelte so gering, dass man auch sehr, sehr häufig berechtigt ist, als sogenannter Hartz-IV-Aufstocker zum Amt zu gehen. Und auch für die höher Qualifizierten oder mit mittlerer Qualifikation hat sich die berufliche Laufbahn verändert, während es früher, das war nicht immer überall so, aber das gab es sehr, sehr häufig, dieses, ich trete mit 18, 19, 20, 21 in einen Betrieb ein, mache da meine Ausbildung und mit 65 gehe ich in diesen Betrieb in die Rente. Das war ein starker Teilbereich des Arbeitsmarktes in den 50er, 60er, 70er Jahren. Heute müssen mehr Beschäftigte, die auch später ein gutes Beschäftigungsverhältnis erreichen, mit beruflicher Diskontinuität und statusinkonsistent leben. Es gibt sehr viele qualifizierte Historiker, die als Kindererzieher arbeiten. Ich finde, das ist keine Schande, das ist ein wichtiger Beruf. Aber das ist natürlich ein Beruf, für den sie nicht unbedingt qualifiziert sind. Und auch die Erfahrung, dass man zwischenzeitlich mal ein prekäres Beschäftigungsverhältnis hatte, arbeitslos war, hat sehr, sehr zugenommen und das wird dann als mehr eine Zunahme von Zwischenzonen auf dem Arbeitsmarkt genannt. Und gerade für junge Leute wird die stabile Umlaufbahn, sprich ein Normalarbeitsverhältnis, lebenslaufbiografisch erst viel später erreicht. Darüber haben Sie schon viel gehört, die Destabilisierung der Mitte. Die ist um 6,5% kleiner geworden in den letzten 20 Jahren. Konnte man auch hier sagen, naja, so viel kleiner geworden ist sie auch nicht. Aber für eine Gesellschaft, die sich sehr, sehr stark selbst in ihrem Selbstverständnis, in der Selbstreflexion als Gesellschaft der Mitte versteht, in sozialer und politischer Hinsicht, ist so ein Schrumpfen der Mitte natürlich erheblich. Muss man aber auch unterscheiden. Wenn Sie in der mittleren oder der oberen Mitte sind, prima, da können Sie sich entspannen, da passiert nichts. Wenn Sie diese Etagen erreicht haben, werden Sie relativ wenig soziale Sorgen haben müssen. Die Mitte ist vor allem durch ein Abschmelzen oder ein Abhobeln der unteren Teile der Mitte geschehen, weil es da mehr Abstiege und vor allen Dingen weniger Aufstiege gibt. Was heißt das Ganze jetzt? Ich habe Ihnen jetzt nur verschiedene Dimensionen dieser Abstiegsgesellschaft gezeigt. Aber Abstieg war vorher ein Prozess, ich würde sagen, Ulrich Becks Bild war irgendwie genial, aber ein bisschen schief. Und zwar war sein Bild, der Reiche und der Arme stehen zusammen im Fahrstuhl und fahren gemeinsam nach oben. Aber mit diesem Fahrstuhl, da steht man ja auf der gleichen Etage. Deshalb bevorzuge ich das Bild der Rolltreppe. Weil die Rolltreppe, da kann man ja auch auf verschiedenen Stufen stehen. Die anderen stehen weiter vorne und die anderen stehen weiter hinten. Und ich würde sagen, die alte Gesellschaft war eher wie ein Kaufhaus, 4 Etagen und alle Rolltreppen fuhren nach oben. Die Reichen, die waren ein bisschen weiter oben, die konnten dann aber auch eher die oberen Geschosse erfahren, aber auch für die Leute, die von unten kamen, die fuhren dann auch mit nach oben. So. Die Rolltreppe fährt weiter nach oben für die Leute, die jetzt weiterhin im dritten oder vierten Stock oder in der dritten, vierten Etage schon sind. Für die geht es weiter nach oben. Da gibt es im Grunde gar keine Rolltreppe, die nach unten fährt. Da gibt es keine Abstürze. Aber für die Leute, die in der ersten oder zweiten Etage sind, die von unten kommen, da hat sich die Rolltreppe nicht plötzlich, aber im Laufe der Jahre auf einmal die Richtung geändert. Und das ist das zentrale Moment. Nämlich, es ist nicht so, dass diese Leute automatisch absteigen, aber für sie hat sich in ihren Alltagserfahrungen, in ihren beruflichen Erfahrungen diese Rolltreppe eben in ihrer Richtung geändert. Und ich weiß nicht, ob Sie das mal gemacht haben, ich habe das als Kind häufiger gemacht, wenn man im Kaufhaus war, die Rolltreppe fährt nach unten, man läuft sie hoch. Hat man meistens geschafft, ist man danach etwas euphorisiert, ist es aufregend und man war auch schon als Kind aber etwas aus der Puste. Und jetzt stellen Sie sich das vor, dass für viele Menschen diese nach unten fahrende Rolltreppe so etwas ist wie ein permanenter Zustand. Das heißt nicht, dass diese Menschen absteigen, sondern sie bleiben durchaus auf der gleichen Position, sondern und können es sogar vielleicht sogar schaffen, etwas nach vorne zu kommen. Aber sie müssen immer gegen diese Rolltreppe anlaufen. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, das kann etwas nervöser machen, wenn man immer gegen diese Rolltreppe anläuft und das Gefühl hat, sobald ich stehen bleibe, sobald ich mich im Unternehmen nicht weiter reinknie und mal ein bisschen locker lasse, sobald ich nicht mich weiter qualifiziere, wenn ich nicht darauf achte, dass meine Kinder auch wirklich die allerbeste Ausbildung kommen, dann kommt der Abstieg. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wir haben nur ein Drittel prekäre Beschäftigung, aber zwei Drittel feste Beschäftigung. Warum haben diese Leute auch Abstiegsängste? Das hängt natürlich auch mit der sozialen Beobachtung zu tun. Also erstmal, die eigene Erfahrung ist, die Rolltreppe fährt nach unten. Man hält sich zwar, aber man muss mehr tun. Und man hat aber auch gesehen, andere Leute, die sind nicht mitgekommen, die sind nach unten gefahren. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die jetzt sagen, naja, mir geht es gut, aber in meinem Freundeskreis, da schaffen es dann die Kinder der Freunde nicht. Das gibt aber auch ganz reale betriebliche Erfahrungen. In den großen Automobilunternehmen sind ein Drittel in vielen Fabriken prekär Beschäftigte, Leiharbeiter. Die arbeiten Seite an Seite mit den Stammbeschäftigten am gleichen Band. Und dann ist natürlich für so einen Arbeitnehmer in einem Premium-Hersteller, die Sie hier in Süddeutschland ja einige von haben, da kann man dann durchaus ein sehr, sehr gutes Einkommen erzielen. Aber der Leiharbeiter neben einem, der erzielt dann eben nur die Hälfte des Einkommens und ist noch ein Sachmittel, kann jeden Tag abbestellt werden. Kann Ihnen aber auch so gehen, wenn Sie Lehrer sind, auch in Baden-Württemberg. Da sind Sie nämlich dann, wenn Sie Pech haben, nur angestellter Lehrer und müssen sich in den Sommerferien arbeitslos melden. Oder als Architekt oder Anwalt, wenn Sie nicht in einer Top-Großkanzlei sind, kann man da sehr, sehr häufig prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Und das ist ein sehr starkes Phänomen, was die Bildungsfrage sehr stark berührt, nämlich es gibt eine Art Erweiterung der Aufstiegskonkurrenz. Und gerade in vielen Bereichen, die eine hohe Qualifikation erfordern, kulturelle Berufe, gibt es mehr qualifizierte Bewerber als der Anzahl der Jobs, die nicht in diesem Maße mitgewachsen sind. Und deshalb muss man sich beständig beschleunigen und auch seinen Lebensstil anpassen. Eine neue Konformität macht sich breit, gerade auch in den Mittelklassen. Das Klischee von den Kindern, die im Kindergarten Englisch lernen, also ich werde jetzt bald Vater und es gibt, ich finde das ja toll, aber jede Kita, wo man sich dann bewirbt und dann fragt, sagt, aber bei uns lernt man schon mit einem Jahr Englisch. Mir ist gar nicht klar, wie das funktionieren soll. Da können die ja meistens noch mit ihren Eltern nicht mal richtig sprechen. Aber die Bildungskonkurrenz fängt schon in wahnsinnig frühen Jahren daran an. Das heißt, Statuskämpfe und marktkonformes Verhalten nimmt sehr zu. Jetzt bin ich schon bei 33 Minuten. Ich bin aber auch gleich am Ende, obwohl das eigentlich etwas kompliziert ist. Was insgesamt die gesellschaftliche Spannung ausmacht, ist, dass unsere Gesellschaft sich wahnsinnig liberalisiert hat in den letzten Jahren. Das ist, finde ich, auch normativ, kann man das sozialtheoretisch sehr gut rechtfertigen, dass das richtig und gut so ist. Das heißt, wir haben eine höhere Autonomie, wir haben eine höhere Gleichstellung von Frauen und Migranten auf den Arbeitsmärkten, aber gleichzeitig ist diese gesellschaftliche Gleichstellung, wir haben sogar eine Kanzlerin und eine Verteidigungsministerin, das wäre vor 10 Jahren nicht vorstellbar gewesen, geht diese gesellschaftliche Liberalisierung auch mit Liberalisierung von Arbeitsmärkten zusammen. Und dort wurden sehr, sehr viele Schutzrechte abgebaut. Und das heißt, hier entsteht ein Spannungsverhältnis verschiedener Logiken von Liberalisierung, wo wir allerdings auch immer mitmachen. Also wir sind sehr, sehr häufig auch Co-Produzenten dieser Liberalisierungs- beziehungsweise dieser Konkurrenzlogik, wenn wir dann zum Beispiel unsere Kinder dann Englisch oder Chinesisch lernen lassen. Und das ist das Bildungsparadox, in das wir kommen. Wir haben nämlich einerseits wir haben noch nie so viele Abschlüsse von Studierenden oder Studienanfänger wie in diesem Jahr. Ich weiß jetzt nicht, wie es Marius Busemeyer hier geht, wie das so ist mit den Studierenden. Ich habe da ganz schön zu kämpfen, weil die müssen auch noch nebenher viel arbeiten und die sind natürlich auch ganz schön on jetzt und Sie oder ihr seid auch ganz schön on. Man kann jetzt nicht mal sagen, ich gehe jetzt mal 2 Jahre ins Ausland, um mal schöne Erfahrungen zu machen, mich zu verlieben, Party zu machen. Sagen, was früher noch ein Moment von Emanzipation war, jetzt muss man auch seinen Auslandsaufenthalt ganz schön genau planen, weil, und das ist sozusagen das Element des Bildungsparadoxes, wenn alle sich auf die Zehen stellen, sieht jemand besser. Das heißt, bei einer schwierigeren Arbeitsmarktlage gibt es mehr qualifizierte Bewerber. Und das ist so ein bisschen das Element, wo ich dann drauf hinkomme, Emanzipation, die den Rückschritt in sich trägt. Wir haben eine höhere Autonomie der Ressourcenstarken. Wenn Sie ein Ingenieur sind oder ein IT-Fachmann, dann haben Sie sehr, sehr, sehr große Freiheiten auf dem Arbeitsmarkt. Wenn Sie das nicht sind, gibt es viel mehr Disziplinierung für die Ressourcenschwachen, von den Hartz-IV-Beziehern bis zu den Leuten, die im Reinigungsgewerbe arbeiten. Generell auf dem Arbeitsmarkt oder in der Gesellschaft wird mehr eine Politik der Chancengleichheit statt einer Positionsgleichheit gefördert. Das heißt, Positionsgleichheit sagt, wir erhöhen die Chancengleichheit, wenn wir auch sozial die Gesellschaft stärker egalisieren. Weil gerade in einer Gesellschaft, wo Bildungskonkurrenz wieder eine Rolle spielt, sind natürlich die weichen Faktoren. Sprich, wenn in Ihrer Familie Französisch gesprochen wird, man ein gewisses kulturelles Kapital mitbringt, gewisse Netzwerke hat, spielt das natürlich da dann eine... Ich referiere gerade für die, die es wissen, natürlich die Theorie von Pierre Bourdieu, aber das spielt heute eine größere Rolle nochmal, ist gerade diese Chancengleichheit ein Modell, wo im Grunde mehr Konkurrenz mit implementiert wird und eine ganz neue Ungleichheit geschaffen wird. Und wir haben eben vor allen Dingen eine Gleichzeitigkeit von horizontaler Gleichstellung, das heißt mehr Gleichberechtigung für Frauen, höhere Arbeitsmarktteilnahme und vertikalen Ungleichheiten, weil zur Gleichberechtigung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt gegenüber oder zur steigenden, es gibt ja nach wie vor noch große Unterschiede, ich will das gar nicht negieren, aber gleichzeitig ist die vertikale Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt gestiegen, insbesondere in der Gruppe der Frauen. Nirgendwo ist die soziale ist die vertikale Ungleichheit zwischen den neuen DAX-Managerinnen und der neuen Unterklasse größer, die nämlich im Wesentlichen weiblich, alleinerziehend und migrantisch ist. Damit habe ich schon leicht überzogen, bin am Ende, aber ein allerletzter Punkt, dieses Modell von T.H. Marshall, diese Perspektive einer Nivellierung der sozialen Unterschiede, einer Tendenz zur stärkeren Gleichberechtigung im Sinne von Status. Hier gibt es einen Bruch im Modernisierungsprozess. Und das wäre für mich ein Element der neuen Ungleichheit und das ist auch eben ein Element der Abstiegsgesellschaft, dass nämlich die Politik der Gleichstellung der Arbeiterschaft hier leider auch ein Ende gefunden hat. Vielen Dank.